SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Du bist schockiert, sagte sie. Ich sehe es dir an. Ich komme in langen Hosen und ohne Make-up hierher. Sie sah wirklich furchtbar aus, blass und abgehärmt, und der dunkle Lippenstift machte ihr Gesicht noch bleicher. Du bist wunderschön, erwiderte er. Und was spricht gegen lange Hosen zum Lunch an einem Sonntag? Es sei denn, du warst vorher in der Kirche. Sie lächelte. In Frankreich gehen wir nicht oft in die Kirche, allenfalls zu Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern. Sie biss sich auf die Lippe und sagte dann, es gab in einer Episkopalkirche einen Gottesdienst für Sophie, bevor sie im Familiengrab in Verplank Point beigesetzt wurde. Tim ist auch dort begraben. Die Messe las derselbe Priester. Ich will mich einäschern lassen. Meine Mutter hat es nicht gewollt wegen Auschwitz, aber das ist kein guter Grund, finde ich. Dass die Deutschen die Juden einäscherten, die sie umgebracht hatten, war das geringste Übel, das sie ihnen angetan haben. Schmidt suchte nach einem zustimmenden Wort, aber sie bemerkte sein Zögern und kam ihm zuvor. Verzeih, sagte sie, nicht darüber wollte ich mit dir reden. Das Gespräch von gestern geht mir nicht aus dem Kopf, aber ich will nicht mehr daran denken. Und ich weiß nicht, ob ich mehr von meiner Geschichte erzählen kann oder soll. Dann blickte sie um sich und sagte ganz ohne Zusammenhang zum Vorangegangenen, was für ein herrlicher Raum. Zu viel Marmor für meinen Geschmack, aber die Küche ist gut, sagte Schmidt. Komm, wir bestellen unser Essen. Ich muss aber zugeben, dass ich enttäuscht wäre, wenn du nicht zu Ende erzählst, was du angefangen hast. Sie nickte und sagte, ich versuche es. Ich werde ja sehen. Sie aß und trank mit unverhohlenem Genuss und Schmidt, der sie nicht drängen wollte, merkte, dass er die Unterhaltung weitgehend allein bestritt. Er erklärte, dass der Gründer der Stiftung, für die er arbeitete, sein Landhausnachbar und inzwischen auch Freund Mike Mansour war, ein milliardenschwerer ägyptischer Jude, der als kleiner Junge mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten gekommen war. Die Eltern produzierten und verkauften mit Erfolg Vorhänge. Mike vermehrte den bescheidenen Wohlstand zu einem Riesenvermögen und stieg mühelos in die höchsten Ränge der Forbes-Liste der Milliardäre auf. Ronald Perelman hatte er schon überholt. Seine Stiftung gründete er, um in Mittel- und Osteuropa und den ehemaligen Mitgliedstaaten der Sowjetunion Demokratie, Humanwissenschaften und Kapitalismus zu fördern. Bis jetzt predige ich das Evangelium der Demokratie und der Humanwissenschaften ganz gern, fuhr Schmidt fort. Ayn Rand und ihr fröhlicher Marktkapitalismus stehen auf einem anderen Blatt. Alles in allem bin ich Mike aber wirklich dankbar. Er hat mich aus meinem Schneckenhaus geholt. Ich arbeite wieder und ich reise geschäftlich an Orte, die ich von selbst nie aufsuchen würde. Du weißt wahrscheinlich, dass ich früh in den Ruhestand gegangen bin, als Mary an einem Krebs erkrankt war, der beinahe überall Metastasen bildete. Ich wollte bei ihr sein und es war die richtige Entscheidung. Trotzdem, als ich sie und die Arbeit meines ganzen Lebens verlor, war ich in einer Ödnis, richtungslos. »Das tut mir so leid«, sagte Alice. »Ich wusste nicht, dass Mary tot ist. Ich habe eben gar keinen Kontakt mehr zur Kanzlei. Aber mir ist aufgefallen, dass sie in deinem Brief nicht vorkam, und ich habe mich gefragt, warum. Sie war so liebenswürdig. Von allen Partnerfrauen war sie am freundlichsten zu mir, und sie war die lustigste.« Ich weiß noch, wie sie große Kulleraugen machte, als wir einander gegenüber saßen und Mrs. Wood zuhörten, die auf einem dieser Feste für Ehefrauen eine kleine Rede hielt. Ich konnte nur mit Mühe ernst bleiben. Schmidt nickte. Kulleraugen machen war eine von Marys besonderen Fähigkeiten. Dafür war sie am Radcliffe College und im Verlag berühmt. Ungefähr eine Minute lang herrschte Schweigen. Dann sagte er, »Alice, bitte erzähl deine Geschichte weiter. Ich möchte sie unbedingt hören, auch wenn sie sehr quälend ist.« »Also gut«, sagte sie, »aber quälend ist sie. Noch schlimmer. Sie ist katastrophal.« Es war so, am Morgen nach Sophies Tod kümmerte sich Tim um die Beerdigung in Verplank Point. Sie konnte ohne Schwierigkeiten schon am nächsten Tag stattfinden, also fuhren wir alle hinter dem Leichenwagen her an den Ort. Zu fünft in einer Limousine, Tim, Bruno, das Au-pair-Mädchen, Tommy und ich. Die Fahrt war ein Albtraum. Und als wir ankamen, wurde es noch schlimmer. Wir mussten im großen Haus bei Tims Eltern, seiner Schwester und ihrem Mann wohnen, sonst hätte es einen Aufstand gegeben. Also mussten wir zusätzlich zu unserem ganzen Kummer und Leid auch noch die steinerne Bösartigkeit und den Hass und die entsetzlichen Unterstellungen der Verplanks aushalten. Mrs. Verplank sagte tatsächlich, Tim und ich seien schuld. Wir hätten daran denken müssen, dass die Ansteckungsgefahr im Ferienlager hoch sei und sie nicht nach Horned Owl schicken dürfen. Ich sagte nichts, aber Tim war wütend und brüllte. Hast du ihn je brüllen hören? Angenehm klang das nicht. Nach der Beerdigung blieben wir nicht zum Mittagessen, das brachte keiner von uns über sich, aßen eine Kleinigkeit an einer Ladenstraße und stiegen wieder in die Limousine. Wir übernachteten in irgendeinem Motel und fuhren am Morgen ohne Pause nach Bar Harbor zurück, hielten nur an, damit Tommy und Bruno, ja, Bruno auch, am Straßenrand pinkeln konnten. Wir waren kaputt, als wir ankamen, und am nächsten Tag erlaubte ich mir, lange zu schlafen und mich nach dem Mittagessen wieder ins Schlafzimmer zurückzuziehen. Tommy und das Au-pair-Mädchen hielten Mittagsschlaf. Ich versuchte einzuschlafen, vielleicht eine halbe Stunde lang, schaffte es aber nicht, und schließlich stand ich auf und ging ans Fenster. Es war ein wunderschöner, grausam schöner Nachmittag. Das Meer war so gleißend, dass ich die Augen nach einem Moment abwenden musste. Ich schaute stattdessen in den Garten hinab und da, gleich neben der Laube, direkt in meinem Blickfeld, standen Tim und Bruno ins Gespräch vertieft. Was sie sagten, wurde vom Wellenrauschen verschluckt. Ich wollte ihnen schon etwas zurufen, aber plötzlich wurde mir klar, was ich da sah. Sie standen Hand in Hand. Schon das überraschte mich, denn es war nicht Tims Stil. Ich hatte ihn noch nie so mit einem anderen Mann gesehen. Aber dann schlang Tim die Arme um Bruno und küsste ihn auf den Mund. Küsste ihn wirklich, will ich damit sagen. Tims Zunge war tief in Brunos Mund, unübersehbar, da sie so dicht unter meinem Fenster standen. Einen Moment danach kam eine Geste. Bruno schob seine Hand vorn in Tims Hose und streichelte ihn, bis Tim sich ihm entzog und sie, immer noch Hand in Hand, ins Haus liefen. Ich dachte, ich würde aufheulen, aber ich brachte keinen Ton heraus. Ich habe mich gefragt, ob ich jemals die Sprache wiederfinden würde. Die Luft wurde mir knapp, ich lief immer im Kreis herum und kämpfte gegen den Drang, mich im Zimmer auf den Boden zu wälzen. Plötzlich begriff ich, was ich tun musste. Ich ging auf den Flur hinaus. Dort liegt ein dicker, dunkelroter Teppich, der das Geräusch von Schritten schluckt. Aber ich wollte sicher gehen und schlich auf Zehenspitzen zu dem großen Gästezimmer, in dem wir Bruno untergebracht hatten. Die Tür war zu. Ich werde immer noch rot vor Scham, wenn ich daran denke, was ich dann tat. Ich habe das Ohr ans Schlüsselloch gehalten und die beiden gehört, wie sie fickten und stöhnten. Schmitty, ich wusste, dass der eine den anderen bumste. Was hätte es denn sonst sein sollen? Ich wollte unbedingt wissen, wer gebumst wurde, als ob es darauf ankäme. Aber ich habe nicht durchs Schlüsselloch geschaut. Das habe ich nicht gewagt. Ich konnte einfach nicht. Sie fing an zu weinen, leise und traurig. Ihre Handtasche stand auf einem Schemel neben ihrem Stuhl. Sie fand ein Taschentuch und tupfte sich die Augen ab. »Ich benehme mich unmöglich«, flüsterte sie, »es tut mir so leid.« Ihre andere Hand lag flach auf dem Tisch. Schmidt streichelte sie. Was sollte er sagen? Ihm fiel nur ein, das tut mir schrecklich leid. Dann sagte er, komm, wir trinken einen Kaffee und vielleicht einen Brandy. Der wird dir gut tun. Keinen Brandy für mich, erwiderte sie. Wenn du einen trinkst, nehme ich einen Schluck aus deinem Glas. Während sie Kaffee tranken, leerte sich das Speisezimmer, bis sie die letzten Gäste waren. Es ist ein wunderschöner, warmer Nachmittag. Wenn mein Knöchel mir nicht so zu schaffen machte, würde ich vorschlagen, dass wir zu den Tuilerien hinübergehen und uns zwei Stühle in der Sonne suchen. Aber ich fürchte, das kann ich nicht. Mein Knöchel tut mehr weh als gestern. Ich habe zwei Ideen. Die eine, wir könnten in die Lobby oder die hintere Bar gehen. Die andere, eher revolutionär, wir gehen in meine Suite hinauf. Mike Mansour hat sie das ganze Jahr über gemietet. Sie hat eine Terrasse, die Aussicht von dort kannst du dir vorstellen, und ein großes Wohnzimmer, falls du die Luft auf der Terrasse zu kühl findest. Aber das wirst du bestimmt nicht. Die Nachmittagssonne ist so angenehm. Sie musste lachen. In deine Suite zu gehen, wird mich nicht kompromittieren. Versuchen wir es mit der Terrasse. Er hatte den Zimmerservice angerufen und Kaffee bestellt, außerdem diesmal auch einen Brandy. Während der Kellner auf der Terrasse mit dem Tablett beschäftigt war, kam ihm der Gedanke, dass sie auch eine Alternative hätte vorschlagen können, die weniger gewagt war als seine Suite, nämlich ihre Wohnung. Die möglichen Folgerungen schob er beiseite. Sie war verstört, er war kein Mike Tyson und um seinen Knöchel zu schonen, hätten sie ein Taxi nehmen müssen und später wäre es kompliziert geworden, ihn ins Hotel zurückzutransportieren. Nein, sie hatte die richtige Entscheidung getroffen. Es wäre zu dumm gewesen, auf das Sonnenbad mit dem grandiosen Blick über den Platz, den Fluss und das linke Seenufer zu verzichten. Er hob den Schwenker und probierte. »Der ist gut«, sagte er, und hielt ihr das Glas hin. »Einen besseren habe ich vielleicht nie getrunken.« Sie nahm einen großen Schluck und dann noch einen. »Ich sage mir immer, was geschehen ist, lässt sich nicht wieder gut machen, also kann ich ruhig gut zu mir sein. Du hattest recht mit dem Cognac und du hattest recht, mich hierher einzuladen. Fragst du dich, warum ich dir so viel erzählt habe und warum ich dir sogar noch mehr erzählen will?« Er sagte die Wahrheit. Nein, er habe angenommen, jemand, der Tim gekannt und sehr geschätzt habe, würde solche Fragen ganz selbstverständlich stellen. Und er hoffe, sie werde noch mehr erzählen. Was er bis jetzt erfahren habe, sei schrecklich, erkläre aber nicht, warum Tim in so jungen Jahren in den Ruhestand gegangen und so kurz danach gestorben war. Oh, Schmitty, du bist so herrlich altmodisch und bieder. Gib mir noch einen Schluck aus deinem Glas, dann erzähle ich alles. Auch, warum ich dir schon so viel erzählt habe, obwohl du darauf nicht neugierig bist. Ich glaube, du bist nett und freundlich. In Harvard musst du einer von den netten, sehr biederen Jungen gewesen sein, die ich mochte, als ich auf dem Radcliffe College war. Wenn ich 15 Jahre jünger wäre, könnte ich zu deiner Zeit dort gewesen sein, sagte Schmidt. Bieder war ich bestimmt und womöglich sogar nett. Da er sah, dass sie keine Anstalten machte, den Schwenker aus der Hand zu geben, rief er wieder den Zimmerservice an und bestellte noch zwei Gläser. »Für alle Fälle«, erklärte Alice. »Gute Planung«, erwiderte sie. »Mir schwirrt der Kopf, aber ich will versuchen, zusammenhängend zu erzählen. Wie du dir vorstellen kannst...« »Nein, das kannst du nicht. Ich konnte es ja auch nicht.« Widerstand ich dem Impuls, in dieses Zimmer hineinzuplatzen, die beiden zu verfluchen und dann Tommy aus seinem Mittagsschlaf zu wecken und mit ihm und dem Au-pair-Mädchen ins Auto zu steigen und zu fliehen, irgendwohin, wo wir sicher wären, zu meinem Vater, um bei ihm und meiner sterbenden Mutter zu sein. Stattdessen duschte ich lange, zog mich normal an und legte einen Zettel vor diese Schlafzimmertür, auf dem stand: »Ich erwarte euch beide in der Bibliothek.« Dann sagte ich dem Au-pair-Mädchen, wenn Tommy wach geworden sei, solle sie ihn beschäftigen und wenn es Zeit für sein Abendbrot würde, mit ihm einen Imbiss nehmen und danach ins Kino gehen. Auf der Fahrt durch die Stadt hatte ich gesehen, dass Star Wars auf dem Programm war. Danach setzte ich mich in die Bibliothek und versuchte, Zeitung zu lesen und die Bilder von Tim und Bruno zu verdrängen. Die Stunden zogen sich hin. Gegen 6 Uhr hörte ich ein Auto in der Einfahrt. Das war das Au-pair-Mädchen mit Tommy. Vielleicht eine halbe Stunde später kam die Köchin herein und meldete, sie habe eine kalte Mahlzeit vorbereitet, sodass sie jederzeit servieren könne. Ich sagte ihr, sie solle alles in der Küche aufbauen und sich den Abend frei nehmen. Ich würde das Essen auf den Tisch stellen und später abdecken. Ja, ich räumte das Haus von Zeugen. Nicht meines Verbrechens, dass die Rollen vertauscht waren, konnte ich merken, sondern meiner Beschämung. Endlich, es muss nach 7 gewesen sein, hörte ich sie auf der Treppe und dann in der Diele und dann kamen sie ins Zimmer. Auch sie hatten geduscht, jedenfalls hatten sie nasse Haare. Sie setzten sich und Tim redete. Sie hätten geschlafen. Es sei nicht so, dass sie die Konfrontation mit mir hätten vermeiden wollen, aber beide flehten demütig um Verzeihung. Sie seien so vorsichtig gewesen, hätten so sehr versucht, diskret zu sein und unser Zusammenleben zu erhalten. Sie wüssten, es sei schrecklich für mich, dass ich sie ausgerechnet an diesem, dem denkbar schlimmsten Tag ertappt hatte, aber sie hofften, ich könne verstehen, dass sie nur vor Kummer und Verzweiflung den Kopf verloren hätten und einander in die Arme gesunken seien. An diesem Punkt schaltete Bruno sich ein und wiederholte alles Wort für Wort. Es war grotesk. Die Zwillinge Tweedledum und Tweedledee. Willst du etwas Seltsames hören? Ich habe ihnen geglaubt, dass sie vor Kummer außer sich waren und dass ich es sonst nie herausgefunden hätte. Ich war so naiv, ich wusste so wenig von dieser Seite des Lebens, aber sie hatten sogar meinen Vater hinters Licht geführt, der alles andere als naiv ist. Dann sagte Tim, der Zeitpunkt sei zwar entsetzlich, aber im Ganzen sei es vielleicht doch gut, dass ich alles erführe. Sie waren fast von Anfang an ein Liebespaar gewesen, sie liebten einander wirklich. Ich fragte Tim, ob dies immer so gewesen sei, ob er schon gewusst habe, dass er homosexuell sei. Ich benutzte dieses Wort, weil ich mich nicht überwinden konnte, schwul zu sagen. Als er mit mir ausging und mit mir schlief und mir einen Heiratsantrag machte, und er sagte, nein, damals nicht, es sei zwar bereits in seinem letzten Schuljahr ein Teil von ihm gewesen, aber er habe sich auch mit Mädchen verabredet, und als er zu W&K kam, habe er fest geglaubt, dass er sich genug geändert habe, um es mit mir ernst zu meinen. An der Stelle unterbrach ich ihn und fragte, ob er auch, als wir uns einig geworden seien, noch etwas mit Männern gehabt habe. Er zögerte und antwortete ganz langsam und vorsichtig, so als ginge er auf Eiern, gelegentlich sei es vorgekommen. Im Büro habe es einen Burschen gegeben, mit dem er in Bars und Bäder gegangen sei, und nach Tommys Geburt sei es häufiger geworden, warum wisse er wirklich nicht. Er wolle und könne nicht anders, so sei es eben. Ich hätte mich von ihm entfernt und sei so ganz und gar zur Mutter geworden. Das könne dazu beigetragen haben. Ich fühlte mich vollkommen ausgelaugt, leblos, aber weinen konnte ich nicht. Vielleicht lag es an Bruno. Dass er da war, erschien mir grauenhaft, obszön. Und ich sagte zu Tim, muss er hier sitzen? Schick ihn raus. Sie fingen beide gleichzeitig an zu reden, als hätten sie sich abgesprochen. Wir seien doch alle drei betroffen. Bruno habe Sophie geliebt und er liebe Tommy und mich auch. Und Tim und er hätten keine Geheimnisse voreinander. Ich war zu niedergeschlagen. Ich konnte nicht protestieren. Und so fragte ich im Wissen, dass ich mich wiederholte und dass die Frage dumm war, weil die Antwort auf der Hand lag. Ich fragte, verstehe ich richtig, dass du die ganze Zeit, als du Sex mit mir hattest, auch Sex mit Männern hattest? Wie konntest du? Tim erwiderte, er habe gern Sex und er habe mich gern. Aber das andere brauche er wirklich. So wie er Bruno brauche und ohne ihn nicht leben könne. Hast du nie von Ehemännern gehört, die Affären haben oder von Frauen mit Affären? Meinst du, diese Eheleute hätten keinen Sex miteinander? Ich schüttelte den Kopf, aber natürlich wusste ich es. Doch, du weißt es, erwiderte Tim. Denk nur an einige von unseren Freunden, es ist immer dasselbe. Und was ist mit Bruno, fragte ich. Habt ihr, du und er, jetzt, wo ihr zusammen seid, auch noch Sex mit anderen Männern? Wieder redeten und redeten sie alle beide. Alles in allem behaupteten sie, sie hätten gleich erkannt, dass sie ineinander verliebt waren, so drückte Bruno es aus, und das sei ihnen am wichtigsten. Deshalb seien sie jetzt monogam, einander treu. Viel später, als ich nicht mehr so naiv war, fragte ich sie, ob sie mich belügen. Nach allem, was ich gehört habe, ist Promiskuität die Regel. Zu diesem Thema sollte ich von beiden noch viel hören, alle möglichen Erklärungen, dass Schwulenliebe nicht ausschließlich sein müsse, weil sie den Körper feiere und immer so weiter. Aber für eine Beziehung, wie sie sie hätten, gelte das nicht. Wie gesagt, all das kam später. Bei diesem ersten Gespräch hatte ich das Gefühl, ich sei krank oder vielleicht tot. Jedenfalls war mir mehr und mehr so, als sei ich gar nicht da, als sei der Schauplatz anderswo, nicht am gleichen Ort wie ich, auch wenn ich noch zusehen und zuhören konnte. Nach einer ganzen Weile unterbrach ich die beiden und fragte Tim, was wir jetzt machen sollten, nachdem all das passiert war. Würden er und Bruno zuerst weggehen und mir, Tommy und dem Au-pair-Mädchen Zeit lassen, uns auf dem Weg nach Paris oder vielleicht zu meinem Vater oder wohin auch immer zu machen? Oder würden sie uns zuerst gehen lassen? Und wieder hatten Tim und Bruno eine Antwort parat. Sie waren schon wie diese Ehepaare, die alle Fragen zusammen beantworten, als wären sie beide gefragt worden und immer wir statt ich sagen. In der Hauptsache erklärten sie, wir dürften Tommy nicht zumuten, noch jemanden zu verlieren, und seinetwegen müssten wir alle vier zusammenbleiben. Das können wir, versicherte mir Tim. Dass sie schwul waren, sollte nicht bekannt werden. Das wollten sie nicht. Aus allen möglichen Gründen wollten sie sich nicht dazu bekennen. Sie würden es weiter geheim halten. Bitte, keine Scheidung, nicht einmal eine Trennung. Was ist mit ihm? Fragte ich und zeigte auf Bruno. Hat er auch was dazu zu sagen? Er ist einverstanden, sagte Tim. Du weißt, dass er Tommy liebt. Aber soll er bei uns sein? Hakte ich nach. Die Antwort war ja, wir könnten doch weitermachen wie bisher, so als gehöre Bruno zur Familie. Tommy würde Bruno vermissen. Er und Bruno hätten einander sehr gern. An diesem Punkt kam Bruno mit seiner samtenen Baritonstimme zu Wort. Tommy bedeutet ihm so viel. Ich sei für ihn wie eine geliebte, bewunderte Schwester, und uns sei ein kostbares Gleichgewicht gelungen. Er konnte sich so elegant ausdrücken, dass mir dabei zuerst gar nicht übel wurde. Das kam erst später. Aber ich sagte deutlich, dass ich Tim nicht mehr in meinem Schlafzimmer haben wollte. Mein Ehemann ließ sich dermaßen bereitwillig darauf ein, dass ich, so niedergeschlagen und elend ich auch war, trotzdem begriff, wie lächerlich ich mich damit gemacht hatte. Ich weiß nicht, wie die beiden sich das Lachen verbeißen konnten. Also packten wir unsere Sachen zusammen mit Brunos Hilfe, als ob nichts geschehen wäre, und fuhren gemeinsam nach Paris. Im Rückblick erkenne ich, dass Sophie zu verlieren ein Schlag für mich war, der mich betäubt hatte. Wäre ich nicht so benommen gewesen, hätte ich unmöglich dermaßen gespenstisch ruhig bleiben können, nachdem ich eines sonnigen Nachmittags einfach so herausgefunden hatte, dass Tim ein mieser Schwuler war, der Bruno und Gott weiß wie viele Männer noch und welche Sorte Männer zuvor und seither gefickt hatte und dann in mein Bett gestiegen war. Wahrscheinlich trieb er es mit ihnen sogar, als er mich schwängerte. Sie weinte und zitterte vor Kälte, wie Schmidt meinte. »Komm, wir gehen hinein«, sagte er. »Es hat sich abgekühlt. Drin wirst du dich wohler fühlen.« Er nahm sie bei der Hand und führte sie zum Sofa, schloss die Glastür zur Terrasse und bestellte Kaffee, Petit Four und zwei Gläser Cognac, etwas verlegen, weil er den Zimmerservice schon wieder bemühte. »Du machst mich betrunken«, sagte sie verdrossen. »Nein, ich betrinke mich und ja, es macht mir nichts aus. Und nein, dir macht es nichts aus. Ich rede einfach weiter. Was meinst du, ist schlimmer, zu entdecken, dass dein Mann mit allen möglichen Frauen schläft, deinen Freundinnen, seiner Sekretärin, dem Au-pair?« Schmidt zuckte zusammen, als sie vom Schlafen mit dem Au-pair-Mädchen sprach, denn genau das hatte er getan und war von seiner Frau und seiner Tochter ertappt worden, »mit Callgirls und so weiter, oder zu entdecken, dass er eine Schwuchtel ist, Knaben in schwulen Bädern bumst, sich von ihnen ficken lässt. Was meinst du?« »Ich weiß nicht«, antwortete er. »Man sagt, es sei weniger verletzend, von Partnern verlassen zu werden, die entdecken, dass sie schwul oder lesbisch sind, weil das keine Konkurrenzsituation ist. Es ist mehr wie ein Fehler, den beide gemacht haben. Aber ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist es von Fall zu Fall verschieden.« »Ich weiß es auch nicht. Aber es war schrecklich. Liest du Balzac?« Er schüttelte den Kopf, korrigierte sich dann und sagte, im letzten Jahr Französischunterricht in der Highschool habe er Eugénie Grandet gelesen. Das muss eine gute Schule gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das heute noch gemacht wird. Ich denke, Cousine Bette ist wahrscheinlich sein bester Roman. Die Geschichte dreht sich um Baron Hulot, einen unverbesserlichen Trousseur de Jupons. Eine der Frauen immer an die Wäsche geht. Seine Frau ist sehr schön und très sage, ein Muster an Tugend und Güte. Als Hulot völlig behext ist von einer entsetzlichen kleinen Frau, die mit einem besseren Angestellten seines Ministeriums verheiratet ist, und als sie ihn so viel Geld kostet, dass er damit die Familie ruiniert, fragt Madame Hulot, die ihren Mann immer noch liebt und unbedingt ihre Familie retten will, verzweifelt und ratlos, »Was tun Sie denn für die Männer, diese Mädchen, diese Huren, würde man wohl sagen? Warum kann ich es nicht lernen, ganz gleich, was es ist? Ich will es für ihn tun, wenn ich ihn nur damit glücklich machen kann, wenn ich ihn nur halten kann. Es gelingt ihr nicht, so wenig wie es mir gelang. Was hätte ich für Tim tun müssen? Analsex? Das habe ich gemacht, obwohl ich es hasse. Aber jetzt bin ich überzeugt, dass er etwas anderes suchte, nicht den Weg in irgendein Anus, und dass weder ich noch eine andere Frau ihm geben konnte, was er brauchte. Er brauchte einen Mann. Das ist irgendwie anders, auch wenn die Mechanik die gleiche zu sein scheint. Mein Vater, der sehr weltläufig und weise ist und mich während dieser schrecklichen Zeit nie im Stich ließ, hat mir die Augen geöffnet. Er sagte, ich solle aufhören, mir Vorwürfe zu machen. Männer, die meinen, ihre Frau sei frigide oder die aus einem anderen Grund den Sex mit ihr nicht mögen, würden sich nicht von anderen Männern besseren Sex erhoffen. Nicht, wenn sie nicht homosexuell sind. Wenn heterosexuelle Männer unbefriedigt sind, treiben sie es mit anderen Frauen. Wenn nötig, auch mit Callgirls. Tim schwul, dachte Schmidt. Wie ganz und gar unwahrscheinlich. Er hatte nichts Weichliches, Geziertes an sich. Nichts, das man mit dem Stereotyp in Verbindung brachte. Gab es damals noch andere Schwule in der Kanzlei? Dieser Bursche, den sie erwähnt hatte, den Tim in Schwulenbäder mitnahm, war der buchstäblich ein Laufbursche oder war er ein anderer Anwalt? Ein Nachwuchsanwalt, denn zu der Zeit konnte doch wohl nicht von einem Partner die Rede sein. Überrascht und schockiert zu sein, dass es solche Dinge vor 25 Jahren gegeben hatte, dachte er, habe nichts mit der Firma W&K von heute zu tun. Er wusste von einem homosexuellen Partner, aber wussten es auch alle anderen in der Kanzlei und zwei oder drei angestellten Anwälten. Aber womöglich waren es noch viel mehr. Seit seiner Pensionierung war er nicht mehr auf dem Laufenden. Klatschgeschichten hörte er nur auf den gelegentlichen Firmenfeiern, an denen er aus unangebrachtem Pflichtgefühl teilnahm, und manchmal von Lou Brenner, und ja, eine Informationsquelle war auch sein Schwiegersohn John Riker gewesen, bevor diese Zierde der Anwaltschaft sich gezwungenermaßen von der Kanzlei verabschiedet hatte und sein juristisches Talent anderswo einsetzen musste. Aber damals, als Tim Mitarbeiter war, im College hatte Schmidt verschwommen wahrgenommen, dass man sich über eine kleine Gruppe, nur eine Handvoll der Studenten aus seinem Jahrgang und andere Gleichaltrige mokierte, weil sie schlaffe Weichlinge seien. Sie waren Trabanten, einige überhaupt nicht weichlicher Tutoren. Er hatte eigentlich nichts gegen sie gehabt, war sich aber in ihrer Gegenwart immer plump und ungehobelt vorgekommen. Einige von ihnen, denen er später hier und da wieder begegnet war, hatten sich geoutet, so wie die homosexuellen Autoren, deren Bücher Mary betreut hatte. Die beiden Kollegen in ihrem Verlag, die als Schwule bekannt waren. Und das wechselnde, immer wieder aufgefüllte Kontingent der Schwulen vom Dienst bei Mike Mansours Essenseinladungen und Partys, häufig Alkoholiten irgendeines genialen Musikers, den der Finanzmagnat gerade unter seine Fittiche genommen hatte. Aber Tim? Der alte Dexter Wood würde sich im Grab umdrehen. Der Kellner brachte die Bestellung. Schmidt fand eine 100-Franc-Note in seiner Brieftasche und gab sie mit einer Entschuldigung dafür, dass er ihn ganz verrückt mache. Sie tranken den Kaffee schweigend, bis Alice den Faden wieder aufnahm. Mein Vater meinte, ich solle zu einem Psychiater gehen, um jemanden zum Reden zu haben, und eine der wenigen Freundinnen, die ich noch in Paris habe, riet es mir ebenfalls. Wir waren zusammen im Lycée und auch sie hatte ein Kind verloren, Leukämie. Sie empfahl mir eine sehr nette Frau, die ihre Praxis am Boulevard Saint-Germain hatte. Bei gutem Wetter ist der Weg dorthin ein schöner Spaziergang von hier durch die Tuilerien. Sie verschrieb mir ein Beruhigungsmittel und Schlaftabletten und dass ich mit ihr sprechen konnte, half wahrscheinlich. Aber das Gefühl, dass er mich besudelt hatte, als er mit mir die Dinge tat, die er entweder gerade vorher mit anderen Männern, mit Bruno getan hat oder gleich wieder tun würde. Dieses Gefühl konnte sie mir nicht ausreden, auch wenn ich mich noch so sehr bemühte, vernünftig zu sein. Ich lag nachts wach in meinem Schlafzimmer, wusste, dass Tim wach oder schlafend in unserem ehemaligen Gästezimmer lag. Ich konnte mich nicht überwinden, ihm Sophies Zimmer anzubieten und dachte darüber nach. Er und Bruno gingen an Wochenenden immer noch in unser Haus in Chantilly und hätten Tommy gern mitgenommen. Sie meinten es gut, aber ich hasste die Vorstellung, dass Tommy mit ihnen dort wäre. Ich brauchte seine Gegenwart. Außerdem war ich mir zwar gewiss, dass Tim und Bruno vollkommen diskret seien und sich genauso gut wie ich oder besser um Tommy kümmern würden, aber ich war beunruhigt wegen der anderen Männer, die, wie ich mir dachte, an den Abenden zu ihnen kamen. Was für eine Sorte von Männern. Zum Glück hatte Tommy an den meisten Wochenenden so viele Hausaufgaben, dass er nicht nach Chantilly mitfahren konnte oder wollte. Wenn er mitfuhr, tat ich es normalerweise auch. Kannst du dir diese Wochenenden vorstellen? Tim, Bruno, Tommy und ich, jeder in einem Zimmer für sich. In der Rue Saint-Honoré hatten Tim und ich auch kein gemeinsames Schlafzimmer, aber wenigstens war Bruno nicht in der Wohnung und sie schlichen nicht von einem Raum in den anderen. In den Schulferien und zu Weihnachten und Ostern gingen Tommy und ich allein zum Skilaufen oder nach Antibes, um bei meinem Vater zu sein. Das hatte ich zur Regel gemacht und erreicht, dass Tim damit einverstanden war. Am Ende kam heraus, dass all die Vorsichtsmaßnahmen umsonst gewesen waren. Man kann einem 13-Jährigen nicht viel verheimlichen. Schon bevor sein Vater krank wurde, verstand Tommy, was los war. Wie er es für sich in Worte fasste, weiß ich nicht. Wir haben nie darüber gesprochen. Er machte keinen Versuch. Wahrscheinlich hätte ich den Anstoß geben müssen, aber ich wusste nicht wie, und aus verschiedenen Gründen hatte ich die Sitzungen mit der Therapeutin aufgegeben und konnte niemanden um Rat fragen. Mein Vater war anfangs eine große Hilfe gewesen, aber als er nach dem Tod meiner Mutter ganz ermessen konnte, was er verloren hatte, überwältigte ihn der Kummer. Später war er so ausgefüllt von der neuen Beziehung, die sich anbahnte, dass er sich nicht auf mich und Tommy konzentrieren und mich zur Vernunft bringen konnte. Apropos verstehen, ich begriff endlich, warum meine Freunde von Anfang an so zurückhaltend reagiert hatten, wenn wir Bruno dauernd zu ihren Partys mitnahmen und ihn jedes Mal einluden, wenn wir ein Essen gaben. Paris ist eine kleine Stadt, und sie kannten ihn oder wussten über ihn Bescheid. Er hielt sich vollkommen bedeckt, aber Leute, die nicht so töricht waren wie ich, durchschauten, was in meiner Menage vor sich ging. Wenn meine Eltern in Paris gewohnt hätten, als wir dorthin zogen, hätten sie mich warnen können. Sie hatte ihren Cognac ausgetrunken und fragte, ob sie den Rest aus seinem Glas haben könne. »Alice«, fragte Schmidt, »warum bist du in dieser Ménage à trois geblieben? Warum hast du dich nicht scheiden lassen?« Als sie antwortete, sprach sie so klar und deutlich wie zuvor, aber langsamer. »Darüber haben wir ausführlich debattiert, ich und mein Vater und die Therapeutin, als ich noch zu ihr ging. Und natürlich Tim und Bruno. Von Anfang an habe ich gedacht, wir könnten nicht zusammenbleiben und sollten es auch nicht versuchen, und Tim und ich sollten uns scheiden lassen. Tim war dagegen. Es war immer das gleiche Lied. Eine Trennung könne Tommy nach dem Verlust von Sophie nicht ertragen. Die beiden Kinder hätten sich so nahe gestanden. Wir sollten ihm nicht auch noch zumuten, seinen Vater und sein Zuhause zu verlieren. Bruno war der gleichen Meinung. Ich weiß, dass es ihnen damit vollkommen ernst war. Beide liebten das Kind. Dass sie beide nicht vorhatten, sich zu ihrer Beziehung zu bekennen, macht es ihnen leichter, diesen Standpunkt zu vertreten. Privat und heimelig sei es, im Verborgenen zu bleiben, sagte Bruno. Er hätte bereitwillig eine Demonstration von 100.000 Schwulen auf dem schnellsten Weg zurück in die Verborgenheit geführt. Also störte das Festhalten am Status quo keinen ihrer Pläne. Sie hatten nicht die Absicht, zusammenzuleben. Die Psychiaterin sagte mir, das sei ganz falsch. Tommy wisse im Inneren, dass die Ehe zerbrochen sei, auch wenn er den Grund dafür nicht recht beim Namen nennen könne. Und dieses Wissen erkläre einige Aspekte seines Verhaltens. Sie meinte, er werde sich schnell mit dem Weggang seines Vaters abfinden. Natürlich hätte ich auf sie hören sollen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie ich mich entschieden hätte, wenn mein Vater sich nicht so stark dafür eingesetzt hätte, dass wir vorläufig zusammenblieben. Es war zu schwer für mich, gegen seinen Rat zu handeln. Danach war es mir allmählich auch lieber, die Fassade unserer Ehe aufrechtzuerhalten. Sie hielt inne und sagte dann, das ist wieder eine andere Geschichte, von der ich erst gar nicht anfangen möchte. Tims Geschichte wird noch quälender, aber wenn ich genug Kraft fürs Weitererzählen habe, wirst du die Antworten auf deine Fragen hören. Alles, was ich über AIDS wusste, fuhr sie fort, hatte ich aus der Zeitung, und viel war das nicht. Sicher, ich habe bemerkt, dass Tim, der in all unseren gemeinsamen Jahren nie krank gewesen war, nicht einmal eine Grippe oder eine Erkältung gehabt hatte, jetzt anfing über Halsschmerzen, Schlaflosigkeit, Kopfweh und Durchfall zu klagen und dass ihn offenbar eine Endlosreihe von Krankheiten plagte. Ich sagte, ich habe diese Krankheiten bemerkt. Das klingt kalt, aber ich kann nicht ernsthaft behaupten, dass sie mir Sorgen machten. Die Stelle als Ehefrau hatte ich gekündigt. Ich liebte ihn nicht mehr. Ich war gleichgültig und verärgert. Etwas feindselig. Es ist möglich, dass ich, ahnungslos wie ich war, trotzdem das Muster im Teppich erkannt hätte, wenn ich ihn noch geliebt und mir Sorgen um seine Gesundheit gemacht hätte. Sicher bin ich mir nicht. Zum einen hat mich irregeführt, dass Bruno damals wie heute vollkommen gesund war und ist. Es ist primitiv zu denken, warum der eine und nicht der andere. Irgendwie habe ich wahrscheinlich das Wissen unterdrückt, das ich schon besaß oder sammelte, weil ich nichts mit der Sache zu tun haben und nicht zum Mitleid mit Tim gezwungen sein wollte. Lassen wir es dabei, dass ich lange Zeit nichts wusste und nichts ahnte. Als Tom und ich dann Anfang 1989 nach Paris zurückkamen, wir waren in den Weihnachtsferien zum Skilaufen in St. Moritz gewesen, erfuhr ich von der Haushälterin, Madame Lore, die du kennengelernt hast, dass Tim mit einer schweren Lungenentzündung im American Hospital lag. Bruno hat ihn dort eingeliefert und sich um ihn gekümmert. Ungefähr eine Woche danach wurde Tim entlassen und Bruno brachte ihn nach Hause. Die Lungenentzündung heilte aus, aber er hatte keine Energie, nahm ab und behauptete, er habe fast ständig Durchfall. Er sah grauenvoll aus, aber trotzdem fuhr er im August mit Bruno nach Bar Harbor. Ich weigerte mich mitzukommen, wie schon im Sommer davor. Und Tommy und ich waren fast den ganzen Sommer in Antibes, diesmal mit meinem Vater und der Freundin meiner Mutter, die inzwischen bei ihm eingezogen war. Sie ist eine wunderbare Frau und wir vier vertrugen uns sehr gut. Vater erreichte, dass Tommy in einen Segelclub in Cap d'Antibes aufgenommen wurde. Und Tommy war selig. Er fühlte sich wie ein richtiger Einheimischer. Als wir wieder nach Paris kamen, fanden wir Tim schon vor. Er hatte seine Zeit in Bar Harbor verkürzt und ein paar Tage danach baten er und Bruno mich sehr förmlich um eine Unterredung und erklärten mir zum ersten Mal, dass er ein paar Jahre zuvor HIV-positiv getestet worden war. Die Ärzte hätten ihm alle möglichen Medikamente verordnet, die angeblich seine Krankheit in Schach halten würden, aber wie wir alle gemerkt hätten, wirkten sie nicht. Er müsse sich den Tatsachen stellen. Die Zeit für seinen Abschied von der Firma sei gekommen. Er sei nicht mehr in der Lage, das Pariser Büro zu leiten. Er könne sich auch nicht denken, dass ihm noch irgendeine Anwaltsarbeit möglich sei. Jetzt weißt du, warum er sich so früh aus der Kanzlei zurückzog. Ich machte mir natürlich schreckliche Sorgen, weil ich nicht wusste, ob er mich angesteckt hatte. Es gab keinen Grund, der das ausschloss. Ich ließ einen Virustest machen, der negativ war, und dann noch zwei, um ganz sicher zu gehen. Und schließlich überzeugte mich der Arzt, dass ich nicht fürchten müsse, das Virus stecke verborgen in mir, weil ich schon im Juli 1985, kurz bevor Sophie starb, zum letzten Mal Sex mit Tim gehabt hatte. Tommy habe ich nichts von meinen Sorgen gesagt. Aber er hatte einen extrem klaren Kopf und er sah von allein, wie es um seinen Vater stand. Auch er las Zeitung. Eines Tages fragte er mich nach der Schule, ob ich dächte, dass ich auch AIDS bekommen würde. Kannst du dir seine Angst vorstellen? In dieser Zeit machten wir den zweiten großen Fehler mit Tommy, fürchte ich. Er war in St. Paul's angemeldet und sollte im Herbst dort anfangen, aber wir ließen ihn im Lycée in Paris. Ich dachte, und Tim wohl auch, es sei besser für ihn hier zu bleiben, als sich auf diese sehr konkurrenzbetonte fremde Umgebung einstellen zu müssen. Ich hatte Angst, das sei mehr, als er aushalten könne. »Wo ist er jetzt?« fragte Schmidt. »Auf dem Yale College«, erklärte sie ihm, »mit Hauptfach Mathematik. Im Lycée war er brillant, bestand das Baccalaureat mit Auszeichnung und gewann im nationalen Wettbewerb eine Goldmedaille in Mathematik. Jetzt schlägt er sich in Yale genauso brillant. Leider hatte er sich, schon bevor er aus dem Haus ging, ganz und gar von uns distanziert. Eine Mauer stand zwischen ihm und uns. Wer kann es ihm verdenken? Tim, mein Vater und ich, wir hatten alle nicht damit gerechnet, wie verstörend für ihn das Leben mit Tim und mir sein würde. Als Tim im Sterben lag, kam Tommy in seinem zweiten College-Jahr in den Winterferien aus Yale, um ihn zu sehen, und blieb bis zum Ende. Aber das war sein erster Besuch in Paris, seit er in New Haven lebte. Jetzt ist er in den Ferien immer bei Tims Eltern in Cold Spring, der Wohnung in New York oder dem Haus in Bar Harbor. Mein Vater hat versucht, ihn nach Antibes zu locken. Er wurde kalt abgewiesen. Monster sind die Verplanks, aber er ist lieber bei ihnen. Sie haben sich nicht um Tim gekümmert, als er krank war. Und sie sind nicht zu seiner Beerdigung gekommen, obwohl sie praktisch nebenan stattfand. Lou Brenner hatte Kontakt zu ihnen und er erzählte mir später, dass sie jede Vermutung, Tim sei schwul gewesen und an AIDS gestorben, weit von sich wiesen. In ihrer Version starb er an einem rapide metastasierenden Krebs und ich hätte mich geweigert, mich um ihn zu kümmern. Das Traurige ist, dass Tommy auf einer Linie mit ihnen war und auch glaubt, ich hätte mich geweigert, für seinen Vater zu sorgen. Aber ich weiß nicht, wie ich mich hätte kümmern können, selbst wenn ich ihn noch geliebt hätte. Für mich war kein Platz mehr. Bruno und Tim entschieden, dass er in Chantilly wohnen und von Pflegern versorgt werden solle, von lauter Männern, alle homosexuell, die Bruno ausgesucht hatte. Bruno bot sogar an, mir das Haus abzukaufen. Ich konnte nicht mehr tun, als Tim zu besuchen, und das tat ich. Es zog sich quälend lange hin, Schmitty, mit Wunden, kleinen Krebsgeschwüren auf der Haut, Lungenentzündungen, dann Lungenkrebs, der in die Leber und das Gehirn streute. Dieses Haus war voller Schusswaffen. Ich werde nie verstehen, warum weder Tim noch Bruno eine Flinte aus dem Gewehrschrank nahmen und ein Ende machten. Die Art, wie er dann starb, war ein solcher Betrug. In der Zeit, die ihm nach dem Ausscheiden aus der Firma noch blieb, hätte er so gern gelesen und geschrieben, und er konnte weder das eine noch das andere. Es gab nicht viele Tage, an denen er fähig war, sich zu konzentrieren. »Also Lou wusste Bescheid«, sagte Schmidt nachdenklich. »Ja, niemand sonst in der Kanzlei. Tim bat ihn, es keinem zu sagen.« Den letzten Teil ihrer Geschichte hatte sie mit großer Fassung und, so schien es Schmidt, mit übernatürlicher Klarheit erzählt. Jetzt verlor sie die Selbstbeherrschung. Sie rollte sich auf dem Sofa zusammen und weinte leise wie ein Kind. Schmidt setzte sich neben sie und strich ihr übers Haar. Er wusste nicht, wie er sie trösten sollte. Endlich hörte sie auf zu weinen und fragte, wo das Badezimmer sei. Als sie wiederkam, sagte sie, »Du musst mir verzeihen, ich habe deine Zahnbürste benutzt, aber ich habe sie hinterher sorgfältig ausgewaschen. Das findest du nicht schlimm, oder?« Er sah sie an und fragte sich, ob er jemals eine so schöne Frau gesehen hatte. Ihre Blässe und die vom Weinen verschwollenen Augen gaben ihrem Gesicht einen Zug von Verletzlichkeit und tragischer Vornehmheit. »Alice«, sagte er, »du hältst mich vielleicht für verrückt, aber das bin ich nicht. Ich verliebe mich gerade in dich. Ich möchte, dass du das weißt, und was noch kommen wird, ist mir egal. Hauptsache, ich kann mit dir zusammen sein. Immer.« Großes Ehrenwort fiel ihm da noch ein, und er kam sich ziemlich albern vor. »O Schmitty«, sagte sie und breitete die Arme aus, »du willst mich nicht im Ernst immer um dich haben. Du kennst mich kaum. Aber du kannst mich küssen, wenn du dir vorher die Zähne putzt.« Als er zurückkam, breitete sie wieder die Arme aus. »Ich bin betrunken«, erklärte sie ihm. »Ich habe den ganzen Cognac ausgetrunken. Ich schmecke nach Cognac. Stört dich das?« Er sank neben sie auf das Sofa. Sie küsste fordernd, ihre Zunge strich über seine, ihre Arme umschlangen ihn mit der Kraft von Glycinien. Ein heiliger Schrecken durchfuhr ihn, so wie der Sage nach ein Neuling auf der Schwelle zum Tempel erschauernd die Einweihung in Mysterien erwartet, die nur die hohe Priesterin im Tempelinneren kennt. Die immer gleichen Gesten, das alte Lied. Aber jetzt klang es in seinen Ohren dunkel, drohend. Alice war unwiderstehlich, wie eine reife Frucht. Aber wusste diese schöne und gequälte Frau, was sie tat? Mit welchem Recht würde er in sie eindringen, sich eindrängen? Seine eigene Rolle erschien ihm vorbestimmt. Er legte den Arm um sie und führte sie ins Schlafzimmer.